Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Saatkorn Podcast. Wie immer bin ich nicht alleine. Ich habe einen, glaube ich, sehr, sehr spannenden Gast heute. Das ist niemand geringerer als Jörg Staff. Und ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen. Ich finde das ganz interessant, wie er sich selbst darstellt auf LinkedIn. Er ist vor allen Dingen mal Human Board Member, Top 40 HR Mind, er ist CHRO of the Year. Applaus, Applaus. Er ist Autor, Futurist, Digital Transformation, steht dann da noch EXHX, ich nehme mal Employee Experience oder Human Experience, kann er gleich selbst erklären, und Future of Work, da steht eine ganze Menge. Ich gehe davon aus, ein viel interessierter Mann. Herzlich willkommen, Jörg Staff.
Herzlichen Dank, Gero, für die Einladung. Ich bin gerne dabei.
Super. Habe ich das eben richtig gesagt? Mit EX Employee Experience und HX Human Experience? Oder?
Absolut, Volltreffer. Perfekt.
Das ist auch schon mal gut. Du, mir hat das total gut gefallen, wie du dich da vorstellst. Und vor allen Dingen Human am Anfang und das groß geschrieben. Also ich muss ja gestehen, wir kennen uns so eigentlich gar nicht, unser erstes Gespräch, was wir heute führen. Aber du bist ein Mensch, dem ich auf LinkedIn schon längere Zeit folge und das mit großem Interesse. Der Urknall kam durch ein Gespräch mit deinem Kollegen Marc Wagner, auch hier im Podcast über Employee Experience. Und ich habe seitdem dann verfolgt, was du so schreibst und machst. Du hast ja auch eine Kolumne im Human Resources Manager, wirklich lesenswert. Und ja, freue mich von daher, dass du hier dabei bist. Aber vielleicht startest du einmal und sagst einmal ganz kurz, wie bist du, möglichst ganz kurz, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
Das ist eine schöne Frage. In der Tat bin ich seit 2013 bei der Atruvia, die ja damals noch gar nicht Atruvia hieß, sondern zu der Zeit noch Fiducia IT AG. Und bin seit der Zeit auch im Vorstand, jetzt aktuell und auch die ganze Zeit schon für alle People-Themen dort verantwortlich, aber eben immer auch für andere Themen. Das war mir in meinem Werdegang schon immer wichtig, dass ich nicht nur in Anführungszeichen HR oder People-Themen mache. Und so bin ich aktuell in der Rolle eben auch für Themen wie unser Innovation Hub, Qualitäts- oder Sicherheitsmanagement und Einkauf zuständig. Und das mache ich jetzt gute 8 Jahre bereits hier in dieser Rolle und habe die ganzen Veränderungen natürlich in unserem Unternehmen aktiv mit begleitet und mitgestaltet. Wir hatten 2015 fusioniert, Fiducia und GAD, und sind ja dann nach dem Fusionsprozess in der Transformation eingestiegen und heißen jetzt seit September, Oktober Atruvia. Und vor dieser Rolle war ich gute 12 Jahre für verschiedenste Vorstände von sehr bekannten DAX-Unternehmen tätig, auch für CEOs, überwiegend in den top-globalen HR-Rollen. Also da kann mir keiner mehr was vormachen fachlich. Da habe ich alles rauf und runter international und national durchdekliniert und auch erfahren. Ja, das bin ich. Also wohnhaft in der schönen Toskana Deutschlands, also in der Südpfalz. Und mehr wüsste ich jetzt gar nicht, was ich so sagen soll.
Ja,
was du möchtest, also frag einfach.
Genau, ich ziehe dir gleich noch ein paar Infos aus der Nase.
Ist mir klar. Auf jeden Fall.
Du bist ja auch jetzt, hast du ja gerade auch schon dargestellt, längere Zeit im Vorstand bei Atruvia und begleitest diesen Transformationsweg. Bevor wir auf den kommen, weil der ganz viel mit Employee Experience, mit HR-Themen oder People-Themen, so müssen wir es vielleicht besser ausdrücken, zu tun hat, vielleicht noch einmal ganz kurz für die ZuhörerInnen, denen vielleicht Atruvia nichts sagt. Was seid ihr für ein Konstrukt?
Was ja, gerne. Atruvia ist quasi der Digitalisierungspartner für den genossenschaftlichen Finanzverbund oder die Finanzgruppe. Und die Finanzgruppe sind gute 800 Volks- und Raiffeisenbanken, sind Verbundunternehmen wie die DZ Bank, die R&V Versicherung, die Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das ist so unsere Kernaufgabe, hier der Digitalisierungspartner der IT-Dienstleister zu sein. Und darüber hinaus machen wir das Gleiche auch für sehr viele Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben eine sehr tiefe fachliche Expertise in Banking und IT. Darauf sind wir spezialisiert und machen, um es vielleicht noch ein bisschen plastischer zu machen, von der Verfügbarkeit von Geldautomaten über Rechenzentrumsbetrieb, Hochsicherheitsrechenzentrumsbetrieb, die Erstellung von kompletten Bankverfahren, die Zurverfügungstellung von Plattformen bis hin zur App-Entwicklung, quasi alles in der IT. Wir sind von der Größe her knapp 1,7 Milliarden Euro vom Umsatz stark, haben über 8.000 Mitarbeiter in unserer kleinen Gruppe. Das gibt vielleicht so ein bisschen ein besseres Gefühl, was wir alles so tun.
Ich glaube, dass das wichtig ist, das zu verstehen, denn wir wollen ja gleich auf die ganzen People-Themen zu sprechen kommen. Und man hört da schon raus, sowieso auch an deiner Geschichte selbst, Transformation ist da eigentlich das große Wort. Was da gerade passiert, ist ein Geschäft, was sich sehr stark verändert. Und aus einer People-Perspektive würde ich mal annehmen, dass die ganzen Themen rund um Employer Branding, Recruiting, Retention, New Work in so einem Konstrukt, wie ihr es da habt, auch mit den Partnern, mit den Teilnehmern, für die ihr letzten Endes ja da IT macht und entwickelt, sehr spannend ist, aber auch sehr herausfordernd ist. Ihr müsst ja entsprechend dann die Top-Techies eigentlich an Bord bekommen und auch halten, oder?
Absolut, absolut. Ja. Also es sind ganz wichtige Themen, die du gerade genannt hast. Wenngleich ich sagen würde, es gibt aus meiner Sicht sogar noch etwas bedeutendere Themen oder Herausforderungen, die wir haben.
Ja, gerne. Denn, immer her damit.
Du hast es ja gerade angesprochen. Wir sind ja im Finanzmarkt unterwegs und der Finanzmarkt ist ja, wie du sicherlich auch weißt, seit einigen Jahren schon in einem massiven Umbruch. Ja. Nicht nur von der Technologieseite her, sondern es gibt komplett neue Spieler in diesem Markt. Big Techs versuchen, in den Markt einzudringen über eigene Zahlsysteme, Zahllösungen, Bezahlsysteme etc. Und natürlich auch Fintechs. Das heißt, da sind ganz viele, die in die Bankenwertschöpfungskette sich versuchen einzunisten. Die Banken selbst sind unter einem großen Kostendruck. Niedrigzins ist hier das Stichwort. Das heißt, sie müssen selber effizienter werden, sich automatisieren. Also auch da nochmal ein erhöhter IT-Bedarf. Und für uns heißt das im Wesentlichen drei große Herausforderungen. Das erste ist, dass wir als IT-Dienstleister natürlich diesen Umbruch begleiten. Und das heißt für unsere Menschen auch ein Umbruch im Sinne der Skills. Wir müssen neue Skills vorhalten. Wir verändern unsere Arbeit sehr stark, weil wir nicht mehr alles selber erbringen können wie in der Vergangenheit, sondern eben sehr stark auch mit Partnern zusammenarbeiten bei IT-Lösungen für unsere Kunden. Und wir haben uns als zweites ein neues Zusammenarbeitsmodell gegeben. Da kommen wir ja vielleicht später auch noch drauf. Und das müssen wir natürlich auch erstmal so richtig ins Laufen bringen. Wir sind in eigenverantwortlichen Teams unterwegs. Wir haben Agilität eingeführt bei uns mit allem Drum und Dran. Auch das ist ein großer Anspruch, den uns an unsere Mitarbeiter hier gestellt wird. Das müssen wir realisieren. Und als letztes, sage ich mal, haben wir, wie alle anderen Unternehmen im IT-Umfeld auch, du hast es angesprochen, mit dem Mangel an fachlichen Arbeitskräften zu kämpfen. Und wir haben ja doppeltes Spezialistentum, Bank und IT, also nochmal ganz speziell. Und vor den Rahmenbedingungen mit Corona und der Zukunft müssen wir uns natürlich darauf auch einstellen mit unseren ganzen Arbeitsbedingungen, die wir da haben. Also das sind schon drei große Challenges, die wir gerade parallel verfolgen.
Absolut. Ich finde das gerade ganz spannend, weil du sagst, die verfolgen wir parallel. In meiner Denke hängen die total eng zusammen. Also ja. Da fällt mir fast schwer, jetzt von außen zumindest betrachtet zu sagen, das ist das Skills-Thema, das ist das Fachkräftethema und das ist das Zusammenarbeitsmodell, weil ich vermute ja mal, dass das Zusammenarbeitsmodell und der Druck auf der Skill-Seite vor allen Dingen aus dem Fachkräftemangel ja kommen. Also ihr habt da Bedarf, ihr braucht Top-Leute. Ich weiß nicht genau, wie die Retention bei euch ist, könnte mir aber vorstellen, dass die vielleicht sogar zu gering ist auf eine komische Art und Weise.
Zumindest das auf, ist so. Ne, auf wir haben in der Tat ungefähr 1,5% Fluktuation. Das ist praktisch gar nichts im IT-Markt. Das ist total stabil, ja.
Ja, und das bedeutet natürlich, dass ihr, wenn ihr der digitalen Transformation, der digitalen Entwicklung als Organisation standhalten wollt, dann seid ihr gezwungen, Reskilling und Upskilling zu betreiben. Es geht gar nicht anders.
Korrekt.
Und ihr braucht natürlich neue Leute. Und dafür, wenn man sozusagen diese neuen Skills, Fähigkeiten, Kompetenzen umsetzen will, dann muss man, denke ich, auch die Art und Weise der Zusammenarbeit ändern. Vor allen Dingen auch, wenn es um Recruiting geht, weil ich sag mal, Techies sind verwöhnt und erwarten eigentlich auch eine moderne Art und Weise der Zusammenarbeit. Also da ist der Druck von allen Seiten und ich glaube, die Themen greifen sehr stark ineinander.
Das ist absolut korrekt. Also Zusammenarbeit ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich kann ja gerne mal kurz erzählen, was wir hier in den letzten 2 Jahren, kann man sagen, auf die Straße gebracht haben. Weil ich glaube, das ist schon auch Pionierarbeit in Deutschland für so ein Unternehmen in unserer Größenordnung. Wir haben ja ein ganz neues Zusammenarbeitsmodell eingeführt mit einem starken Agilitätscharakter und haben in diesem Zusammenarbeitsmodell Führung ganz neu definiert. Also wir haben kein klassisches Führungsmodell mehr, sondern wir haben neue Rollen etabliert mit eigenverantwortlichen Teams. Die Teams sind in der Regel 40, 45 Menschen groß, haben eigenverantwortlich end-to-end alle Lieferfähigkeiten inkludiert, um gute Lösungen oder Services oder Produkte für unsere Kunden zu erstellen, und zwar in Eigenverantwortung. Und solche Teams werden von einem Tandem geführt, von einem Tribe Lead, der sich um die fachliche Entwicklung der Lösungen kümmert, um die Qualität, um die Lieferfähigkeit, und ein People Lead, bitte auch weiblich dahinter verstehen, ein People Lead, der sich um die 40 bis 45 Menschen kümmert, um das Staffing, um die Entwicklung der Menschen, um Rotation, um Auslastung, um die Zufriedenheit, um das Engagement etc. Also das ist unser Modell und wir haben in diesem Modell die Fachkarrieren gleichgezogen. Das habe ich so in Deutschland auch nicht gesehen, dass quasi Expertenrollen bis zur ersten Ebene des Vorstands gehen. Das ist bei uns auch so, ist bei uns so. Das heißt, wir haben parallel zu den Tribe- und People-Leads haben wir Expertenrollen etabliert, die an den Unternehmensentwicklungen und auch Entscheidungsprozessen teilhaben, die auch mit am Tisch sitzen. Und diese Teams, diese eigenverantwortlichen Teams, werden durch Service- und Geschäftsfeldleiterinnen und Leiter geführt, die dann quasi mehrere solche Teams koordinieren und Sparring dazu machen. Und insofern haben wir da schon ein sehr interessantes Modell, das ich so bei keinem Großunternehmen bisher in der Dimension übers gesamte Unternehmen entdeckt habe.
Das fällt ja sogar schon auf, wenn man sich eure neue Webseite anschaut. Also ich habe seit dem Gespräch mit Marc immer mal verfolgt, immer mal geguckt, was sich so tut, und siehe da, mit dem Namenswechsel kam dann auch die Atruvia-Webseite. Die finde ich sehr interessant. Wenn man drauf geht, ist Karriere der erste Punkt. Danach kommt erst Unternehmen, Leistung und Magazin. Finde ich spannend, aber auch konsequent für die heutigen Zeiten. Und wenn man da draufklickt, dann bekommt man nämlich genau diese Aufgabenbereiche erklärt, Jörg, die du gerade angesprochen hast. Und das habe ich mir angeschaut und fand das total zukunftsorientiert. Das sieht man wirklich seltenst irgendwo und eher bei sehr kleinen Organisationen.
Korrekt.
Überhaupt. Und was halt daran spannend ist, es scheint auch mit einer 8000-Mann-Frau großen Organisation ja zu funktionieren. Oder wie sind eure Erfahrungen mit dieser neuen Art des Arbeitens?
Ja, wir sind jetzt gute 14 Monate in dem neuen Zusammenarbeitsmodell. Wenn ich da mal so ein Zwischenfazit ziehe, dann würde ich sagen, für den Zusammenhalt unserer Organisation und für die Motivation, das Engagement hat das im Team sehr, sehr viel gebracht. Also wir haben unsere Werte, unsere Pulse-Check-Werte, wir messen ja regelmäßig den Fortschritt unserer Transformation, die sind wirklich steil nach oben gegangen. Also da kann man nach der kurzen Zeit schon sagen, das hat sehr viel gebracht für die Motivation der Menschen im Unternehmen, weil sie einfach sehr viel mehr Eigenverantwortung, Selbstverantwortung übernehmen können und die auch wahrnehmen. Und das wirkt sehr motivierend, definitiv. Nach 14 Monaten muss man allerdings auch eingestehen, läuft noch nicht alles rund. Mhm. Also wir haben natürlich durch diese eigenverantwortlichen Teams auch neue Schnittstellenthemen, die wir noch bearbeiten. Wir haben immer noch, sage ich mal, nicht das Maß in Richtung Kunde erreicht, was wir mit dieser Ausrichtung erreichen wollten. Diese Teams sind ja massiv auf die Kunden ausgerichtet, auf die Kundenlösungen. Und da haben wir noch einige Schritte zu gehen. Also da gibt es sehr positive Entwicklungen, aber die Teams entwickeln sich tatsächlich im Unternehmen auch sehr unterschiedlich, in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und da braucht man natürlich noch ein bisschen Geduld. Und wir als Vorstände haben natürlich nie Geduld, das ist auch klar. aber das ist so eine Erkenntnis. So eine Umstellung braucht Zeit und die wird uns sicherlich noch 2-3 Jahre auch fordern, weil wir auch sehr viel noch an der Professionalisierung der neuen Rollen arbeiten, an der Professionalisierung der neuen Methoden, die wir anwenden. Du musst dir vorstellen, wir haben ja auch OKR eingeführt, also das OKR-Zielesystem. Wir haben angefangen, Unternehmensrhythmen zu starten, also so, dass unser ganzes Unternehmen, die ganzen Teams in gewissen Takten zusammenarbeiten. Und das muss alles erstmal eingespielt werden, das ist wie ein Orchester.
Ich stelle mir das extremst anspruchsvoll vor. Wie seid ihr denn eigentlich vorgegangen, sozusagen, also man überlegt sich, das könnte der richtige Weg sein, vielleicht hat man kleinere Beispiele. Habt ihr einen Berater mit oder mehrere Berater mit reingenommen, die euch geholfen haben? Und für mich eigentlich immer so mit die wichtigste Frage war sowas, was sind denn eigentlich Grundvoraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit sowas überhaupt funktionieren kann?
Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an, eigentlich das Why, würde ich sagen. Ne? Was ist eigentlich das Why, dass so ein Prozess überhaupt starten kann? Und in der Tat hatten wir auch so ein Why. Also wir hatten in der Nachfusionszeit, ich sag mal so 2-3 Jahre nach der Fusion, die Situation, dass wir quasi durch den Synergieprozess gelaufen sind mit Maßnahmen, die ja typische Fusionen sind, also Personalabbau, zusammenführende Organisation. Das sind ja alles Aufgaben, die erstmal nicht ganz so toll sind, also wo jetzt nicht jeder im Unternehmen oder jede ihre Motivation rauszieht. Und wir waren dann so in 2018 bei einem Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir uns aber irgendwas einfallen lassen, denn die Menschen in unserer Organisation suchten nach einer Perspektive. Wir haben die Unruhe gespürt. Ich würde fast sagen, schon eine rote Karte bekommen von der Stimmungslage her. Das war so der eine Teil. Und wir haben in dieser Zeit, wo wir uns sehr stark auf uns selber fokussiert haben, 2 Unternehmen zusammenbringen, ist halt keine einfache Arbeit, haben wir auch ein bisschen die Kunden aus der Sicht gelassen, sodass auch die Kunden zunehmend unzufrieden geworden sind. Und der Markt um uns herum hat sich sehr dynamisch weiterentwickelt. Wir haben also gespürt, auf der Technologieseite müssen wir jetzt auch aufholen. Da haben wir Zeit verloren, sodass wir am Tisch saßen damals und uns überlegt haben, wie können wir denn das jetzt disruptiv hinbekommen? Denn normale kleine Projekte zu starten und an vielen Rädern zu drehen, das würde nichts bringen. Das war uns sehr klar. Das würde die Zeit nicht aufholen. Und deshalb haben wir uns für eine Transformation entschieden und haben gesagt, wir packen alles grundlegend an. Und diese Entscheidung ist also tatsächlich aus einem gewissen Druck auch entstanden. Und gestartet ist das Ganze ehrlicherweise über Ausprobieren. Das fing bei uns selbst im Vorstand an. Wir haben uns in der Tat eine Beratung geholt. Aber wir haben neben dem Why auch nochmal an der Zukunft erstmal gearbeitet, haben uns überlegt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und wir haben damals experimentiert, zusammen mit dem Zukunftsinstitut, mit Harry Gatterer, der da gerade ein Buch veröffentlicht hatte, das hieß Future Room, mit einer sehr schönen Methode, wie man Visionen für ein Unternehmen entwickeln kann, aus der Historie heraus, also ohne die Historie zu vergessen dabei. Und wir haben uns auf dieses Experiment damals eingelassen, haben erstmalig crossfunktionale Teams, hierarchieübergreifende Teams zusammengeholt und haben mit denen eine Diskussion gestartet, wo wollen wir denn mit diesem Unternehmen zukünftig hin? Und diese Erfahrung, diese allererste Lernerfahrung, quasi eine Strategie oder eine Visionsentwicklung nicht nur mit dem Strategiebereich zu entwickeln, sondern mit allen Menschen im Unternehmen oder mit verschiedenen Vertretern aus verschiedenen Funktionen und Hierarchien, hat eigentlich den Weg geebnet. Und wir haben dann quasi die Handlungsfelder, die wir im Unternehmen identifiziert haben, gemeinsam durch selbstverantwortete Teams in sogenannten Initiativen und Sprints bearbeiten lassen. Wir haben Menschen in 10- bis 20er Gruppen die Möglichkeit gegeben, 2 Monate physisch an unseren Standorten zusammenzukommen und sich nur um Handlungsfelder zu kümmern, haben das durch agile Coaches begleiten lassen, diesen Prozess, sodass alle Menschen in diesen crossfunktionalen Teams die Lernerfahrung gemacht haben, hey, das ist ja total geil, sage ich mal, mit anderen Kollegen, die nicht das Thema fachlich vertreten, sondern einfach von außen als Stakeholder mitarbeiten, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und diese Lösungen dann dem Vorstand zum Beispiel zu präsentieren und auch eigenverantwortlich umzusetzen. Und diese Lernerfahrung hat sich quasi dann in eine strukturierte Transformation weiterentwickelt.
Mhm. Sehr, sehr spannender Weg. Könnte man jetzt wahrscheinlich oder müsste man noch viel, viel länger drüber sprechen. Was ich mich natürlich frage jetzt bei meinen Steckenpferd-Themen, Employer Branding, Recruiting, zahlt dieser Weg auch darauf ein, dass es leichter wird, neue spannende MitarbeiterInnen zu gewinnen?
Absolut, weil auch in den Themenfeldern wie Recruiting zum Beispiel müssen wir ja neue Wege gehen. Es ist ja nicht so, dass das HR-Team hier, wie soll ich sagen, die allwissende Macht oder Hoheit hat, so einen Recruiting-Prozess durchzuführen. Also es zeigt sich ja, dass es viel mehr positive Effekte hat, wenn auch Recruiting-Anstrengungen über neue Formate zusammen mit den verschiedenen Fachbereichen durchgeführt oder geplant und durchgeführt werden. Also das Unternehmen muss sich eigentlich in Breite dem Arbeitsmarkt gegenüberstellen und nicht durch das Nadelöhr HR.
Ja, das glaube ich ist in diesem Kontext auch so ein riesen Transformationsthema für ganz viele Unternehmen oder überhaupt erstmal für viele Unternehmen noch einen Schritt davor zu erkennen, dass all die Spielregeln, die, sage ich mal, bis vielleicht vor, war im IT-Bereich schon länger nicht mehr, aber in anderen Bereichen vor 3-4 Jahren gegolten haben, eben nicht mehr gelten, basierend auf der Digitalisierung und der Demografieentwicklung, wo dieser fast zu Tode geredete Fachkräftemangel nun mal jetzt wirklich da ist und nicht mehr wegdiskutiert werden kann. Was ja dann auch zu dem Thema führt, wir hatten es eben schon kurz angesprochen, dass man eigentlich sehr klar wissen muss in einer Organisation, welche Skills, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sind denn überhaupt da, quasi im Status quo, und welche brauche ich, um in Zukunft, mittelfristig vielleicht, meine Geschäftsstrategie überhaupt umsetzen zu können. Ne?
Absolut.
Habt ihr so eine Status quo-Analyse gemacht?
Ja, wir sind da im Augenblick ehrlicherweise mittendrin. Marc Wagner, der bei uns ja das Employee Experience Team leitet, hat vor einiger Zeit mit seinem Team ein schönes Programm aufgesetzt zu Total Workforce Management. Und da spielen wir quasi diesen Prozess end-to-end durch. Und im Augenblick läuft genau der Prozess mit der Skillerfassung in unserem Unternehmen, um quasi die Basis zu legen, eine gute Personalplanung, eine strategische, aber auch eine operative Personalplanung in der Zukunft durchführen zu können.
Da habe ich noch eine neugierige Frage, keine Ahnung, ob du die jetzt beantworten kannst oder willst, aber das hört sich ja in der Theorie so einfach an. Ne? Da schreibt mal jeder jetzt seine Skills auf und dann wird das ans Board gemeldet und alle wissen Bescheid. Nur so läuft es ja meistens nicht. Also diese Erfassung von Skills, die über Netzwerke wie beispielsweise Xing oder vor allen Dingen auch LinkedIn ja dann oft vom Individuum gern gemacht wird, weil es sehr viel Nutzen zurückbekommt. Das ist ja erstmal was man auf Unternehmensebene hinbekommen muss.
Absolut.
Und dann auch aktuell halten muss. Wie macht ihr das? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein LinkedIn-Unternehmen inzwischen besser erklären kann, was an Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten da ist, als die Unternehmen selber von sich wissen.
Da hast du, glaube ich, auch eine richtige Sicht drauf. Und das war auch im Einstieg natürlich die Diskussion. Verdammt, wenn man in LinkedIn oder Xing schaut, dann sind wahrscheinlich schon 70% der Skills unseres Unternehmens abgebildet. Ja, kann man das nicht irgendwie Copy-Paste machen? Aber natürlich, wie immer in den Unternehmen, gibt es ja auch bei uns eine Mitbestimmung, die ein wichtiger Faktor ist, um das Thema letztlich auch ja vor vielen Rahmenbedingungen, ob das jetzt Datenschutz ist oder Mitbestimmungsgesetz oder andere Dinge, auf die Reihe zu bekommen. Und so hatten wir natürlich auch die Diskussion zu Beginn mit unseren Betriebsräten und auch den Menschen im Unternehmen, wie wollen wir das eigentlich organisieren. Da haben wir einen guten Weg gefunden, der aktuell auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, die Mitarbeitenden bei uns entscheiden sich selber, ob sie ihre Skills eingeben oder nicht. Und wir sind gerade so in den Phasen, dass wir das ausprobieren. Die Teilnahmequote ist sehr, sehr hoch, weil ehrlicherweise die Menschen tatsächlich ein hohes Interesse daran haben, dass auch bekannt ist, was sie können. Ja? Mhm. Also sie sind ja auch stolz darauf, über ihre Skills. Und sie wissen auch, die meisten Menschen haben auch erkannt, es ist auch wichtig, dass Transparenz da ist, damit auch die Diskussion zur Weiterentwicklung geführt werden kann. Sonst ist das ja, sonst fehlt ja da jegliche Grundlage für Entwicklungsgespräche oder auch für eigene Entwicklungen in neue Rollen. Und von daher gesehen ist da das Why, sage ich mal, an der Stelle den Menschen schon sehr bewusst. Da arbeiten wir eben auch sehr stark dran, dass wir die gesamte Geschichte erzählen. Warum gehen wir in so einen strukturierten Prozess wie Total Workforce Management, End-to-End? Und das verstehen die Menschen auch.
Spannend. Drücke ich euch die Daumen, dass sich das gut weiterentwickelt und ihr sowohl bei dem ganzen Thema Reskilling als auch bei der Fragestellung, wie holt man neue Leute ins Unternehmen, von Erfolg begleitet werdet.
Dankeschön.
Ich wollte nochmal fragen, du bist CHRO of the Year geworden, in diesem Jahr nochmal nachträglich alles Gute, das war irgendwann im Sommer. Ist dir so eine Auszeichnung wichtig?
Ach ja, also wichtig ist jetzt relativ. Ehrlicherweise bin ich natürlich über die Auszeichnung sehr, sehr dankbar und stolz, sie bekommen zu haben. Es ist aber natürlich so, dass hinter so einer Auszeichnung einfach auch ein tolles Team steht, eine tolle Mannschaft bei Atrubia. Ohne die hätte ich ja auch diesen Preis oder diese Auszeichnung gar nicht bekommen.
Ja. Und wann fangt ihr von Atrubia an, andere Unternehmen zu beraten auf diesem Transformationsweg? Ihr seid ja nun schon ein paar Jahre weiter als so manch anderes Haus. Ich kann mir echt vorstellen, dass ihr schon öfter mal angefragt werdet, so nach dem Motto, erklärt doch mal, wie und was ihr da macht.
Das ist so. Also wir sind tatsächlich immer wieder angefragt und viele aus unserer Organisation stehen dann auch gerne Frage und Antwort in Formaten wie diesen hier mit dir, aber auch natürlich im 1:1-Kontakt zu Unternehmen. Und wir haben auch eine Tochtergesellschaft, die Peras, das ist ein Personaldienstleister, die auch diese Dienstleistungen anbieten. Also in der Tat entwickelt sich daraus fast schon ein Geschäft, ja, da hast du recht.
Naja gut, wundert mich jetzt nicht so sehr, ne? Wer sozusagen den Mut hat, früh vorwegzugehen oder vielleicht auch gezwungen ist, genau das zu tun, der profitiert dann vielleicht später davon. Du, das hat mir bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Leider ist die Zeit schon fast rum. Ich könnte, glaube ich, locker noch eine Stunde weiter fragen und es kämen noch sehr viele interessante Dinge zutage bei dem, was ihr da so macht. Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage eigentlich eher. Gibt es irgendwas, was dich selbst in letzter Zeit inspiriert hat? Ich sage ja, Saatkorn ist letzten Endes der Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und gab es da irgendwas, Buch, Magazin, Podcast, Film, whatever, wo du sagst, das könnte für die ZuhörerInnen jetzt hier spannend sein?
Ja, in der Tat lese ich viel. Ich schaue mir auch TED-Talks an etc. oder höre Podcasts wie diesen hier. aber aktuell habe ich hier wieder ein Buch auf dem Tisch von Carol Dweck. Das nennt sich Mindset und da geht es um das Thema Fixed Mindset und Growth Mindset, also um die Erweiterung quasi unseres Mindsets, der Haltung. Und das finde ich insofern sehr anregend, weil gerade bei so einem Weg, wie wir ihn beschreiten, so eine Transformationsreise, ist es einfach wichtig, dass möglichst viele Menschen mit so einem offenen Growth Mindset unterwegs sind, um sich all diesen neuen Themen auch zu stellen. Und man ist ja in so einer Veränderung, wie du hast es vorhin sehr schön beschrieben, ganz, ganz oft Pionier und macht Dinge, die andere noch nicht gemacht haben. Und um dafür präpariert zu sein, ist so eine Lektüre ganz gut.
Hört sich super an, werde ich in den Shownotes verlinken und mir selbst auch zulegen. Jörg, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier bei Saatkorn. Ich würde gerne irgendwann das Gespräch fortsetzen. Ich fand es mega spannend oder finde mega spannend, was ihr da macht und drücke euch alle Daumen, dass der Weg weiter in die richtige Richtung geht bei Atruvia und du auch weiterhin viel Spaß und Erfolg hast bei dem, was du da machst.
Herzlichen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und allen Hörern ein schönes und vor allem ruhiges und gesundes Weihnachtsfest.
Alles klar, danke gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.